Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ein Wegbegleiter für den einen oder anderen im Alter scheint die Demenz zu sein. Doch muss der immer dabei sein? Das ist hier die große Frage. Und da freue ich mich heute sehr, mit Dr. Volker Schmiedl darüber sprechen zu dürfen. Seit 36 Jahren Arzt, und er hat uns mal die aktuelle Studienlage zusammengefasst, was am besten, am effizientesten beim Thema Demenz doch auf unser Gehirn wirkt. Ich freue mich sehr darüber. Hallo Volker.
Hallo Corinna, wir können natürlich nur einige wenige Aspekte davon bringen. Es gibt einfach unglaublich viele.
Ja. Aber ich denke, wir haben heute schon bestimmt einen ganz guten Überblick, wo doch der ein oder andere Besorgte, der sagt, Mensch, ich habe Demenz in der Familie, ich möchte auch nicht unbedingt davon betroffen sein, oder man hat vielleicht dann doch noch ein paar Werkzeuge, wo man den einen oder anderen wieder in die Spur bekommen könnte. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt heutzutage.
Das Wichtigste ist vielleicht die Information, Demenz ist nicht schicksalhaft. Mhm. Viele denken ja, okay, Alter, also ab 60 kann es losgehen, ab 80 hat fast jeder Demenz, das stimmt so gar nicht, das relative Risiko steigt zwar mit dem Alter, das ist richtig, aber es muss nicht zwingend notwendig sein. Mhm. Und vielleicht war es das früher auch gar nicht der Fall gewesen. Also Alzheimer ist ja 1908 erstmals von einem Neurologen und Psychiater Alois Alzheimer beschrieben worden. Vor 1908 gab es keine Beschreibung eines Alzheimer-Patienten, was sehr merkwürdig ist, weil der Verlauf ist ja beim richtigen Alzheimer ist ja sehr, sehr dramatisch. Ja? Also Menschen, die noch gar nicht alt sind, vielleicht 50 Jahre, 55 Jahre, haben innerhalb von wenigen Monaten einen kompletten geistigen Verfall. Und unsere alten Ärzte vor 150, 200 Jahren, die waren zwar schlechte Therapeuten, weil sie wenige Möglichkeiten hatten, aber sie waren fantastische Beobachter. Ja? Und Erkrankungen wie Epilepsie, die berühmte Fallsucht, ist in der Antike schon beschrieben worden, aber es gab vor 1908 keine einzige Beschreibung von Alzheimer. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Mhm. Vielleicht gab es das gar nicht. Das hängt vermutlich wieder mit unserer Lebensweise zusammen. Wir haben heute eine Alzheimer- und generell demenzfördernde Lebensweise. Und wenn das so ist, dann können wir eventuell natürlich auch mit einer anderen Lebensweise das Risiko deutlich vermindern.
Jetzt habe ich schon rausgehört in unseren Interviews, du denkst auch oft ganzheitlich, auch mit den seelischen Aspekten. Und bei Alzheimer wird auch immer wieder mal gesagt, es könnte auch was mit Verdrängung zu tun haben. Macht es da vielleicht auch Sinn, so die Lebensthemen mal anzuschauen, dass man guckt, was habe ich noch nicht verarbeitet in meiner Vergangenheit, wo will ich nicht hinschauen? Oder sagst du, das ist nochmal ein ganz anderes eigenes Boot?
Ja, also da kenne ich jetzt keine direkten Studien dazu, die mag es sogar geben. Aber was für mich da wichtig wäre, mit sich und anderen im Reinen sein. Mhm. Also eigentlich sollte man jeden Tag sterben dürfen. Ich meine, wir wollen nicht sterben, wir sollen auch nicht sterben, aber wir sollten eigentlich sterben können und wir sollten die Welt in einer Balance hinterlassen können.
Also ohne Schuldgefühle oder irgend ja, noch
oder Vorwürfe, Streit. Die Sachen sollten eigentlich, die sollten mal erledigt sein. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut und sehr wichtig. Mhm. Was wir wissen und wo ich auch Studien dazu kenne, ist, dass eine Partnerschaft im Alter, viele sind ja allein, einsam, dass eine Partnerschaft die Lebenserwartung deutlich verlängert und auch das Auftreten von Alzheimer vermindert. Ich kenne jetzt keine Studien, wo man dann auch die Qualität der Partnerschaft damit bewirkt.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt
Das spielt auch eine Rolle. Aber ich denke mal, selbst wenn man sich mit jemandem kappelt, ja, und selbst wenn man sich mit jemandem streitet und da muss man ja Worte suchen und Argumente für seine Position, auch das fordert natürlich unseren Geist. Ja. Also möglicherweise selbst da schlechte Gespräche sind besser als gar keine Gespräche zu führen. Ja. Also selbst das mag was ausmachen. Am besten wäre natürlich, wenn man Spiele spielen würden und in der Gemeinschaft sind und wenn wir unseren Enkeln und Urenkeln noch was beibringen können und von denen auch noch was lernen. Ja. Ich meine, ich bin jetzt im hohen Alter von über 60 bin ich YouTube-Blogger geworden. Ja. Hätte ich nie gedacht. Also vor 10 Jahren wusste ich gar nicht, was das ist. Ja. Also immer neue Herausforderungen suchen, ja. Neue Dinge lernen wollen. Ich sage immer, wann ist man alt? Wenn man aufhört zu lernen, dann ist man alt.
Ja, das war auch das Thema mit diesen Mehrfamiliengenerationen unter einem Dach. Da hatten wirklich alle noch eine Aufgabe bis zum Schluss. Also ja. die hat man dann halt dementsprechend immer ja. noch angepasst, aber genau. es wurde immer jemand gebraucht und ich denke,
ja. das ist auch ein wichtiger Faktor. Es gibt ganz tolle Nonnenstudien. Mhm. Studien an Nonnen, also Nonnen leben ja auch besonders mhm. lang und sie kriegen auch später oder seltener Alzheimer mhm. oder Demenz. Ja. Und da gibt es eine ganz tolle Studie, der Lebensrhythmus, die Struktur, mhm. das scheint was ganz Wesentliches. Die stehen ja um 4 Uhr morgens auf und dann wird Frühstück gemacht. Und genau das, was du eben gesagt mhm. hast, jeder hat eine Aufgabe. Und wenn es nur Kartoffelschälen mhm. ist, ja. Aber also wenn man nicht wirklich ganz gebrechlich ist und schwach und krank, wenn man noch irgendwas tun kann, müssen die Nonnen etwas tun. Und das mhm. ist gut. Also eigentlich mit 65 oder 67 in Rente zu gehen, ist eigentlich das Schlechte, was einem passieren kann. Beziehungsweise wenn man es dann macht und auch darf und kann, dann muss man sich eben eine andere Aufgabe suchen. Ja? Mhm. Im Verein oder ein Ehrenamt oder Sport, oder dann sollte man sich noch was suchen.
War unbedingt. Bei der Nonnenstudie nicht auch das Highlight, dass man im Gehirn die Demenz deutlich gesehen hat, aber sie faktisch nicht spürbar war?
Das war vielleicht eine andere Studie. Ja, okay. Also soweit ich weiß, hat man dort keine invasiven Untersuchungen gemacht oder okay. MRI oder sowas ja, hat man dort nicht gemacht.
Da gab es auch was mal.
Was man noch gemacht hat, die Nonnen haben, als die Nonnen beigetreten sind im Kloster, mussten die ein Bewerbungsschreiben verfassen. Mhm. Und das lag noch vor. Mhm. Das war natürlich eine Fundgrube für den Wissenschaftler, weil der konnte ganz klar sagen, Nonnen, die in ihrem Bewerbungsschreiben, ich sag mal, eine komplexe Satzstruktur hatten oder viele verschiedene Worte, vielleicht auch Fremdwörter mhm. benutzt hatten, die waren am Ende des Lebens auch weniger dement als die, die nur einen ganz kleinen Wortschatz hatten mhm. und die eben kaum mit Nebensätzen mhm. sich artikuliert haben. Ja?
Okay.
Also wer schon mit 18 Jahren geistig ganz gut war, mhm. der hat auch die große Wahrscheinlichkeit, mit 80 Jahren auch noch geistig ganz gut dazustehen. Okay. Ja? Also Bildung, Wissen, kognitive Kompetenz schützt uns auch vor Alzheimer.
Mhm. Super. Jetzt hast du noch Zusatzstoffe oder wichtige Stoffe, die relevant sind, einfach fürs Gehirn. Und
genau, da gibt es natürlich wieder Nährstoffe. Ja, mhm. Und wir fangen natürlich gleich mit dem nächsten Nährstoff an, meinem Lieblingsnährstoff Omega-3.
Ja.
Und da gibt es wirklich so viele Studien. Ich habe wirklich nur ganz, ganz wenige rausgesucht. Es gibt Dutzende bis Hunderte allein dazu. Also die gesunde Versuchspersonen, die sollten einfach mal so aufzählen in einem Fragebogen, was die gegessen haben. Und da hat man ein MRI gemacht, oder auf Deutsch MRT. Mhm. Und da hat man gesehen, wenn die mehr Fisch gegessen haben, dann hatten die mehr graue Gehirnsubstanz. Und vor allen Dingen, sie hatten einen größeren Hippocampus. Mhm. Hippocampus ist die Region, von der wir wissen, dass sie für das Gedächtnis eine zentrale Funktion darstellt. Also da gibt es schon mal jetzt einfach organische, strukturelle, materielle Hinweise, dass Omega-3 dem Gedächtnis und der Kognition helfen müsste. Mhm. Das ist noch kein Beweis, aber ein anatomischer Hinweis, da könnte was dran sein, dass man so sogar im größten Unterschied von bestimmten Hirnregionen nachweisen kann, was der gegessen hat oder was er nicht gegessen hat. Mhm. Das nächste war dann eine Beobachtungsstudie. Und da hat man bei Altersheimbewohnern einfach gemessen, was hatten die für Blutspiegel an DHA. DHA ist eine maritime Fettsäure, die also nur in Fischen und Algen vorkommt, die besonders wichtig für das Gehirn ist. Ja. Die Hälfte unseres Gehirns besteht ja auch aus Fett. Und davon besteht die Hälfte nur aus der Fettsäure DHA.
Die wir wiederum nicht im Leinöl drin haben.
Die wir deswegen auch nicht im Leinöl haben und Fischöl, die auch kaum in der gesamten anderen Nahrung vorkommt. Mhm. Aber das Gehirn will die dort haben. Und wenn ich mit der Nahrung nichts anbiete, ja, wo soll es denn dann herkommen? So, und da hat man das Drittel mit der besten Versorgung im Ernährungsfragebogen und im Blutspiegel mit dem schlechtesten Drittel verglichen. Mhm. Und dann sehen wir, DHA im Blut 0,35 für den Mens. Das bedeutet, wenn ich gut mit DHA im Blut versorgt bin, habe ich nur 35-prozentiges Risiko, eine Demenz zu bekommen oder umgekehrt 2/3 Risikominderung. Bei Alzheimer waren es 60%.
Wow.
Und im Essen, also nach dem Ernährungsfragebogen ausgewertet, ist es sogar 3/4 Verminderung von Demenz oder von Alzheimer, wenn ich gut mit der Ernährung mit DHA ausgestattet bin. 3/4 nur dadurch, Das ist Wahnsinn. Da haben wir jetzt nur Omega. Wir haben die anderen Nährstoffe und die psychosozialen Dinge, die wir eben erwähnt haben, die haben wir da noch gar nicht drin. 3/4 Verminderung von Alzheimer und Demenz nur durch Omega-3. Das ist so eine Beobachtungsstudie. Mhm.
Gerade bei dem Thema Demenz und Alzheimer, worin unterscheiden die sich denn wirklich?
Demenz allgemein bedeutet alle Demenzformen zusammen. Mhm. Alzheimer ist wirklich eine umschriebene Erkrankung, die der Alzheimer erstmals beschrieben hat, wo bestimmte Amyloide, bestimmte Eiweißstoffe sich im Gehirn ablagern. Mhm. Die andere Form, die andere häufige Form von Demenz ist die sogenannte vaskuläre Demenz, also aufgrund von Gefäßerkrankungen. Mhm. Früher sagte man, der ist verkalkt, ja, mhm. weil einfach die Gehirngefäße sich mit Kalzium da verengen. Und es gibt auch kleine Mini-Infarkte, kann es geben, mhm. die muss man gar nicht merken. Wenn man dann eine entsprechende bildgebende Aufnahme macht, sieht man, oh, der hatte ganz, ganz viele kleine Schlaganfälle, ja, die hat er gar nicht gemerkt. Aber in der Summation bedeutet das natürlich Abbau von Hirnmasse und mhm. von Kognition. Ja. Okay. Das sind die beiden. Es gibt noch ein paar seltenere, die keine große Rolle spielen, die wir jetzt auch nicht erwähnen müssen. Das Wichtigste ist, unser Gehirn vor Alzheimer zu schützen und vor Gefäßveränderungen.
Wenn man jetzt zum Thema Omega-3 sich nochmal schlau machen möchte, gibt es da irgendwelche Quellen oder?
Ja, da habe ich ein eigenes Buch dazu geschrieben. Okay. Ja. Omega-3-Öl des Lebens. Ah, mein okay. erstes Buch bei einem Schweizer Verlag, mhm. Fona Verlag in Lenzburg. Ja. Finde es ein sehr schönes Buch geworden, für den Laien geschrieben. Da ist viel Wissenschaft drin, aber wirklich in verständlicher Form und mit ganz praktischen Tipps und mit Dosierungsanleitungen mhm. und wer welche Mengen und welches Omega-3-Öl zu sich nehmen soll. Auf etwas mehr als 100 Seiten, glaube ich, sehr verständlich und teilweise sogar unterhaltsam beschrieben.
Super, toll, perfekt. Dann schauen wir mal weiter. Da haben wir...
So, da hören wir schon mit Omega-3 aus. Ich könnte allein 2 Stunden nur über mhm. Omega-3 und Demenz sprechen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Machen wir mit D weiter, ist hier natürlich auch wichtig. Und hier sehen wir mal, da hat man einfach geguckt, und zwar in der Meta-Analyse, also einer Zusammenfassung von vielen gleichartigen Studien. Es ist nicht nur eine Studie. Mhm. Risiko für Alzheimer um etwa ein Fünftel, 20% vermehrt, wenn mein Vitamin-D-Spiegel unter 50 ist. Wir haben in einem anderen Interview haben wir gesehen,
Nanomol, das wären
20 Nanogramm pro Milliliter, ganz genau. Und wir haben ja in einem anderen Interview gesehen, 60% der Deutschen, vermutlich auch der Schweizer und Österreicher, 60% liegen unter diesen 50 Nanomol. Also wir liegen in einem Demenzgefahrenbereich und es wird nichts dagegen getan.
Und man hört immer, das ist okay, das reicht schon. Und ich denke, hä?
Ja, ganz genau. Und eben bei Demenz, also alle Demenz zusammengenommen, sogar 2/3 mehr, wenn der Spiegel unter 50 liegt. Also wie man da vor Vitamin D warnen kann, ich verstehe es nicht. Oder sagen, 800 reicht. Und wie gesagt, ich habe eine Masterarbeit zu Vitamin D gemacht. Und wenn wir einen Spiegel von 30 haben, was noch schlechter ist, aber was 30% der Bundesbürger haben, die haben Spiegel unter 30, wenn ich denen 800 Einheiten gebe, die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch der Schweizer und der österreichischen Ernährungsgesellschaften, dann komme ich von 30 auf 46. Ich komme noch nicht mal über diese 50 und mein Optimalbereich ist bei über 100. Da bin ich noch weit, weit von entfernt. Ja. Also brauche ich 4.000 bis 5.000 Einheiten, um dahin zu kommen. Ja. Also ist zumindest mit epidemiologischen Untersuchungen, also an verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ist es ganz klar bewiesen, dieser Zusammenhang.
Ja, super.
Und hier als nächstes ein Artikel in der Zeitschrift Neurology. Das ist das größte schulmedizinische Fachorgan der Neurologen weltweit. Mhm. Also was da drin steht, darf als Gesetz angesehen werden. Aber irgendwie die Neurologen, irgendwie scheinen sie ihre eigene Fachzeitschrift nicht zu lesen. Ich weiß immer nicht, da stehen so viele tolle Artikel drin über Nährstoffe, aber das wissen die immer alles nicht. Also Ausnahmen, ja. Es mag Ausnahmen geben. Ja. Und immerhin, ich sehe mittlerweile immer mehr, dass auch konventionelle Neurologen ihren Patienten, ihren MS-Patienten Vitamin D empfehlen.
Also, super.
Das finde ich toll. Die Dosen sind unterirdisch, das ist die zweite Sache. Aber immerhin,
1000.
Aber sie fangen an, es ernst zu nehmen. Das finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Und bitte alle Neurologen, sollen mal diesen Artikel in Neurology auch noch lesen. Ja? Und da haben wir ganz oben die Linie, das sind ganz schlechte Vitamin D-Spiegel, also unter 25 Nanomol. Mhm. Und die untere Linie sind über 50 Nanomol. Und wir sehen, bei unter 25 ist das Risiko verdoppelt, ein Demenzsymptom verdoppelt. Und auf der rechten Seite sehen wir dasselbe für nur für Alzheimer. Auch da schlechte Vitamin-D-Spiegel, verdoppeltes Risiko im Vergleich zu, ja, 50 ist ja für mich auch nicht gut, ja. Wo wäre denn die Linie, wenn man da noch 100 einzeigen würde?
Ja.
Da gibt es gar keine Daten dazu, weil ohne Medikamente kommt praktisch niemand über 100. Mhm. Da müsste man wirklich eine Medikamentenstudie machen. Die gibt es leider noch nicht. Das wäre mal sehr spannend.
Ja. Ja, und da ist wieder das Thema mit den Umsätzen natürlich ein
genau.
wichtiger Faktor, denke ich. Weil wenn das greift, dann sind das ja Umsatzeinbrüche, die es dann hagelt. Weil Medikamente abgesetzt werden können. Ja,
möglicherweise.
Ja, das ja. ist natürlich. Gab es auch mal ein Symposium, ja, wo es hieß.
So, hier mal wieder so eine epidemiologische Studie, also Beobachtung. Und da hat man den Risikofaktor Homozystein mal genommen.
Mhm.
Du wirst es sicherlich kennen, aber ich denke mal, einige der Zuhörer kennen es auch, aber einige
mal.
Auch nicht.
Ja.
Homozystein ist eine Aminosäure, die ständig in unserem Stoffwechsel entsteht, die aber sofort wieder abgebaut werden muss, weil sie nicht gut ist. Wir wissen, wir haben ein höheres Risiko für Schlaganfall, wir haben ein höheres Risiko für Frakturen, Osteoporose. Und hier diese Studie zeigt, dass wir eben auch ein viel höheres Risiko für Demenz aufweisen. Und da hat man mal gesagt, okay, wir haben Demente und wir haben Gesunde. Und wir vergleichen mal den Homozysteinspiegel.
Mhm.
Und da sehen wir, gesunde Kontrollen haben 12,9 Mikromol pro Liter. So unser Optimalwert ist so unter 10. Also unter 10 wäre, glaube ich, ganz gut. Also 12,9 liegt leicht darüber. Aber die Dementen, die schon dement geworden sind, haben einen Spiegel von über 17. Und jetzt hat man gesagt, so jetzt machen wir mal einen Cut. Wir gucken uns mal an, über 15 gegen unter 15.
Mhm.
Wie unterscheiden die sich statistisch im Risiko? Okay, über 15, unter 15. Wenn Menschen ein Homozystein über 15 haben, und das haben nicht wenige, dann ist das Risiko, dement zu werden, 5,18. Das heißt, 5,18-fach erhöht. Also nicht 5%, sondern wir reden hier von 518%. Ein Wahnsinn. Und wenn da Kardiologen und Angiologen und Neurologen sagen, Homozystein ist noch eine alte Kiste, das machen wir gar nicht mehr, das ist auch völliger Blödsinn, das zu messen und zu behandeln. Das bringt doch gar nichts, das Homozystein. Also ich möchte nicht einen Spiegel von 17,6 haben, das möchte ich immer gern sagen. Ja? So, wie können wir es behandeln? Und da kommen wir wieder auf den Punkt, den du angesprochen hast. Kannst ruhig das nächste schon anklicken.
Ja.
Gäbe es Medikamente, die eine Pharmafirma künstlich herstellen könnte, die sie patentieren könnte und für mehrere Euro am Tag verkaufen würde, würden alle das Homozystein senken. Die würden dafür sorgen. Aber leider kann das nur durch ganz einfache und billige B-Vitamine gesenkt werden.
Mensch.
So blöd, so uninteressant.
Aber auch bescheuert wieder.
Aber jetzt kommt mal wirklich eine interventionelle Studie. Man hat etwas gegeben, und zwar doppelblind.
Mhm.
Die Leute wussten nicht, was sie genommen haben. Und die hatten schon eine ganz leichte kognitive Störung, hatten die schon. Und da hat man MRT oder MRI zu Beginn und zwei Jahre später gemacht. Einfach Hirnsubstanz gemessen.
Mhm.
Und die bekamen 0,8 Milligramm Folsäure, 20 Milligramm B6, 500 Mikrogramm B12. Das sind schon ordentliche Dosen an diesen B-Vitaminen. Und damit konnte man das Homozystein tatsächlich sehr gut senken. Und da hat man gesehen, die Vitamin-B-Gruppe hatte einen um 40% geringeren Volumenabbau in der Hirnmasse.
Mhm.
Also der Hirnabbau ging auch weiter, aber die Geschwindigkeit etwa zu halbieren, das finde ich schon mal nicht so schlecht.
Aber es war jetzt nur mit B-Vitaminen. Wenn man da jetzt, sage ich mal, noch Vitamin D und Omega-3 mit kombiniert.
Ja, Q10 kommt jetzt gleich was.
Okay.
Also man hat zu Beginn gemessen, wie der Omega-3-Spiegel ist. Wie ist der Omega-3-Spiegel, hat man gemessen. Und dann, kannst du mal die nächste Folie anklicken?
Mhm.
Da hat man gesehen, diese Verhinderung oder Verminderung des Gehirnabbaus war nur in der Gruppe zu beobachten, die zu Beginn relativ gute Omega-3-Spiegel hatten. Die zu Beginn schlechte Omega-3-Spiegel hatten, denen hat auch die tolle B-Vitamingabe überhaupt nichts genutzt.
Okay.
Das heißt, hier haben wir mal eine Kombination. Wir brauchen B-Vitamine und wir brauchen auch eine gute Omega-3-Versorgung. Erst dann beginnt es richtig zu wirken. Und es wäre natürlich sensationell, wenn wir jetzt da noch einen Arm mit Vitamin D dabei gehabt hätten.
Mhm.
Aber diese Kombinationsstudien, die sind dann sehr, sehr aufwendig. Ja. Je mehr Sachen wir dazugeben, desto aufwendiger wird es zu erforschen. Ich persönlich glaube, dass das eine große Rolle spielt, aber die Gelder, solche Studien zu machen, die hat einfach niemand.
Ja, ein Stück weit sind wir ja aber auch in der Eigenverantwortung. Ja? Also wir haben ja jetzt die Daten, die sehen ja hier schon mal echt überzeugend aus. Und man weiß, es sind Naturprodukte. Omega-3 kommt ja in der Natur vor, wäre auch wesentlich mehr noch drin, wenn unsere Tiere in der Natur aufwachsen würden, mehr Samen, Kräuter essen könnten. Also wir arbeiten ja hier nicht gegen die Natur. Ja. Also von daher.
Also Vitamin D kann jeder messen. Ja. Der Labor-Normwert ist eben über 50 Nanomol. Ich würde immer gerne über 100 Nanomol haben wollen. Homozystein können wir messen. Es gibt auch Labore, die haben den Normwert, die Normgrenze bei 15. Das ist mir viel zu hoch. Mhm. Manche haben es bei 12. Optimal wäre unter 10. Ja. Und Omega-3 können wir auch messen. Das ist ein bisschen aufwendiger, kann aber jeder selber zu Hause messen. Es gibt mittlerweile Labore, die verschicken solche Testkits. Und da kann man sich zu Hause in den Finger stechen, das Blut auftropfen auf Papier, einschicken und 2 Wochen später hat man die Omega-3-Werte. Und da wäre ein Omega-6-zu-3-Verhältnis oder Arachidonsäure, das ist die schlechte Omega-6-Fettsäure aus den Tieren, im Verhältnis zu EPA, den Omega-3-Fettsäuren aus den maritimen Quellen, das sollte optimalerweise bei 2,5 liegen. Mhm. Bei den meisten liegt es bei 10, bei vielen liegt es auch bei 15 oder über 20. Letzte Woche hatte ich jemand mit 79. Das war auch jemand, der eine sehr schwere Entzündungskrankheit hatte. Mhm. Kann man messen? Und dann kann ich was geben und dann kann ich es wieder messen. Dann kann ich sehen, ob ich mit Vitamin D, Omega-3, Homozystein, B-Vitamine, ob ich da richtig liege. Das ist alles keine Zauberkunst. Das wäre ganz einfach zu machen. Die Ärzte machen es nicht, die meisten. Nicht, weil sie böse sind. Sie haben es einfach nicht gelernt. Und es gibt keine Fortbildung dazu, weil da keiner richtig Geld mit verdienen kann. Das sind leider diese ökonomischen Zwänge, den die ganze Medizin heute unterliegt. Die Medizin lohnt sich nur dann, wenn sie richtig Geld kostet oder wenn sie dann manchen Leuten Geld bringt. Nur dann lohnt sie sich, leider.
Ja, ja, definitiv. Also beim Thema Alzheimer-Demenz haben wir nochmal zusammenfassend B-Vitamine, Omega-3, Vitamin D. War noch
von den Nährstoffen wären das die wichtigsten. Da gibt es die beste Datenlage darüber. Q10 würde ich auch immer gerne haben wollen, wegen unserer Mitochondrien. Mitochondrien sind ja unsere Kraftwerke der Zelle, nur dort wird die Energie durch Sauerstoffverbrennung gewonnen. Und die Zellen, die meisten Mitochondrien haben, das sind natürlich die Muskelzellen, weil die müssen richtig viel arbeiten, aber noch mehr haben die Nervenzellen. Unser Gehirn beansprucht 2% unserer Masse. Verbraucht aber 20% von Energie. Auch im Ruhezustand. Unser Gehirn ist nie ruhig. Ja? Also selbst wenn wir schlafen, unser Gehirn ist immer am Schaffen. Ja? Verbraucht immer Energie. Da muss die Energie hin. Und da haben wir die Mitochondrien und die brauchen Q10. Die brauchen noch viel mehr andere Sachen, aber Q10 ist mit der wichtigste Stoff, damit die wirklich Energie gewinnen können. Also bei allen neurologischen Erkrankungen, MS, Parkinson, Epilepsie, aber auch Demenz, untersuche ich immer gerne auch den Q10-Spiegel, den kann man auch messen und versuche, den in einen optimalen Bereich zu bringen. Kurkuma, wir haben in einem anderen Interview viel über Kurkuma geredet. Wissen wir, das ist auch bei Demenz unglaublich wichtig. Ja, Fasten haben wir beim Anti-Aging drüber gesprochen. Ist auch dabei wichtig. Wir wissen, es gibt einen Gehirnbotenstoff, der heißt BDNF. Brain-Derived Neurotrophic Factor. Also gehirnbezogener Ernährungsfaktor. Und der macht Gehirnregeneration. Der macht, dass sich neue Hirnzellen bilden. Ich habe, wie gesagt, ich bin ja uralt schon, ja, 35, 36 Jahre Arzt. Ich habe in meinem Studium noch gelernt, Gehirnzellen oder generell Nervenzellen können sich nach der Geburt nicht mehr teilen und nicht regenerieren. Ja. Was für ein Stuss. Ja? Mhm. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Bis zum Tode können die das. Sie machen das sehr langsam, sie müssen angeregt werden. BDNF ist einer dieser Faktoren. Was regt BDNF an? Kurkuma, Fasten, kohlenhydratarme Ernährung und Omega-3-Fettsäuren.
Super.
Das ist es.
Perfekt. Wenn man sich weiter dazu noch informieren möchte, gibt es da gute Quellen?
Also wer sich generell für Nährstoffe interessiert, habe ich das Buch Nährstofftherapie geschrieben. Mhm. Ist in der 4. Auflage im Sommer 2019 herausgekommen, musste inzwischen schon 3-mal nachgedruckt werden. Das geht wahnsinnig. Wer also über alle Nährstoffe von Vitamin A bis Zink etwas erfahren möchte, findet dort sehr viel. Mhm. Es hat weit über 300 Seiten, ist eigentlich für Therapeuten geschrieben, Heilpraktiker, Ärzte, Ernährungsberater, Apotheker. Aber der an Ernährung wirklich sehr interessierte Laie kann damit durchaus auch etwas anfangen. Viele meiner Patienten haben das mittlerweile erworben. Und einer hat mir mal gesagt, er wundert sich aber sehr, dass das beim Thieme Verlag erschienen ist. Mhm. Also für diejenigen, die sich im Verlagswegen nicht so richtig auskennen, der Thieme Verlag, das ist quasi der Schulmedizinverlag in Deutschland.
Ja.
Und also dass sie das gebracht haben, das wundert ihn doch. Ja, wieso das denn? Ist es so sehr, ist es so unseriös? Oder? Nein, aber das ist ja gar nicht so trocken. Das ist ja teilsam unterhaltsam. Ich habe ja manchmal geschmunzelt und gelacht. Das kann man ja richtig lesen. Okay, ich habe es jetzt nicht als Kritik, ich habe es jetzt als Lob aufgefasst.
Sehr schön, ja.
Ja, die haben auch sowas gebracht. Das ist auch nett. Und wer noch mal was über Ernährung und Demenz erfahren möchte, ich habe zusammen mit dem Dr. Nils, der wird einigen vielleicht bekannt sein als Autor des Buches Die Alzheimer Lüge, habe ich ein Buch zusammen verfasst. Und man muss sagen, die Hauptautorin ist die Erika Benzinger, das ist eine Ernährungsberaterin, die sehr viele sehr gute Kochbücher geschrieben hat. Und da war ein Kochbuch über mediterrane Ernährung und Demenz geschrieben. Mhm. Und das sind natürlich fast ausschließlich vegetarische Gerichte, nicht nur, aber fast. Und es sind auch einige Gerichte mit Omega-3 mit dabei. Also da, mit dieser Ernährung ist es sehr wahrscheinlich, dass man Demenz also nicht hundertprozentig verhindern kann, aber die Wahrscheinlichkeit doch runterfahren kann. Und ich sage immer gern, die Rezepte, und das sind total leckere Rezepte, ich habe da viele auch schon nachgekocht, man darf das Buch auch kaufen, wenn man nicht dement ist. Das, also, okay. das wäre sogar das Beste, das vorher zu kaufen.
Ja.
Das muss ich auch noch sagen. Es gibt Omega-3-Studien, die man gemacht hat, und das trifft für andere Stoffe vermutlich auch zu, wo Leute schon in der Demenz waren, hat man nichts mehr erreichen können. Mhm. Ich sage mal, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kommt auch Omega-3 zu spät. Die Menschen, die eine ganz milde Beginnende hatten, da waren noch ganz leichte Verbesserungen zu erzielen. Mhm. Also das Beste ist, wir beginnen frühzeitig, bevor wir die ersten Anzeichen merken. Und ich werde ja manchmal gefragt, wann soll ich denn mit Omega-3 beginnen? Da sage ich immer, im Alter von -9 Monaten sollten wir damit beginnen.
Ja.
Also am besten die Kinder schon. Auch da gibt es mittlerweile gute Studien.
Ja, ja.
Wenn die schwangere Frau Omega-3 nimmt, dann lernt das Kind einige Monate früher sprechen.
Mhm.
Hallo?
Ja.
Ist das was? Ja. Also vom Säugling bis zum Greis tun wir mit Omega-3 plus Vitamin D, plus den anderen Stoffen, plus Kurkuma und der guten Ernährung, tun wir dem Gehirn immer etwas Gutes.
Super. Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Perfekt. Lieber Volker, danke, dass du heute da warst.
Gerne.
War wieder sehr spannend mit dir. Und ich freue mich auf weitere Interviews.
Gerne.
Danke dir.
Und passend zum Thema, vergessen Sie uns nicht.
Ja, danke. Ja, ja, besser kann man es ja nicht beenden. Ich hoffe, Sie konnten auch was mitnehmen zum Thema Demenz, Alzheimer und gerade diese ganzen unterstützenden Nährstoffe, die doch nochmal sehr schön auch studienmäßig hier aufgezeigt worden sind. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und gute Zeit. Tschüss.